secrets. I'd love you no less. For your love, I would open the curtains and wipe off your tears.
For your love, I'd awaken the demons to face all your fears.
Crying for the fears we must keep overcoming, for the time we no longer make time for the path we no longer can follow, for the birth of the yet unborn children, for the breath of the air we keep breathing, for the plans we no longer make plans for the dreams that we never will stop dreaming.
Ooh. For your love, I would climb any mountain
and cross all waters.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Henning Nören fährt fort in seiner Lesung aus Patrick Modianos Roman Im Café der verlorenen Jugend, in der Übersetzung von Elisabeth Edel, heute die zweite von 8 Folgen. Der Roman besteht aus 4 Teilen. In diesem ersten erzählt ein namenloser junger Mann, Student an der Akademie für Bergbau und Hüttenwesen, von seinen Begegnungen mit einer jungen Frau in einem Pariser Café.
In den flauen Stunden des Tages, wenn ich aus dem Büro komme, und oft in der Einsamkeit der Sonntagabende, fällt mir irgendein Detail wieder ein. Mit konzentrierter Aufmerksamkeit versuche ich dann, noch weitere zu sammeln und schreibe sie am Ende von Buings Heft auf die weiß gebliebenen Seiten. Auch ich mache mich auf die Suche nach Fixpunkten. Es ist ein Zeitvertreib, so wie andere Kreuzworträtsel lösen oder Patiencen legen. Die Namen und Daten in Buings Heft helfen mir sehr. Von Zeit zu Zeit rufen sie mir irgendeinen Vorfall ins Gedächtnis. Einen Nachmittag mit Regen oder mit Sonne. Ich bin immer sehr empfänglich gewesen für Jahreszeiten. Eines Abends ist Luki mit pitschnassem Haar ins Condé gekommen, wegen eines Regenschauers oder auch wegen eines jener endlosen November- oder Vorfrühlingsregen. Madame Châtelet stand an diesem Tag hinterm Tresen. Sie ging hinauf in den ersten Stock, in ihre winzig kleine Wohnung ein Handtuch zu holen. Wie das Heft verrät, saßen an jenem Abend Zacharia, Anne, Don Carlos, Mireille, La Hupa, Fred und Maurice Raphael am selben Tisch beisammen. Zacharia nahm das Handtuch, rubbelte Lukis Haar trocken und wickelte es ihr schließlich zu einem Turban um den Kopf. Sie setzte sich zu ihnen an den Tisch, die anderen gaben ihr einen Grog zu trinken und sie blieb sehr lange bei ihnen mit ihrem Turban auf dem Kopf. Als alle gingen, gegen 2 Uhr morgens, regnete es immer noch. Wir standen unter dem Eingang und Luki trug immer noch ihren Turban. Madame Châtelet hatte das Licht im Lokal gelöscht und war zu Bett gegangen. Sie öffnete noch einmal ihr Fenster im Zwischengeschoss und machte uns den Vorschlag, bei ihr unterzuschlüpfen. Doch Maurice Raphael sagte höchst galant: »Das kommt gar nicht in Frage, Madame. Wir müssen Sie schlafen lassen.« Er war ein gut aussehender Mann, brünett, älter als wir, ein regelmäßiger Gast im Condé, und Zacharia nannte ihn den Jaguar, wegen seines Gangs und seiner katzenhaften Bewegungen. Er hatte mehrere Bücher veröffentlicht, wie Adamov und La Ronde, doch sprachen wir nie darüber. Ein Geheimnis umwehte diesen Mann, und wir dachten sogar, er habe Beziehungen zur Unterwelt. Der Regen wurde heftiger. Ein Monsunregen. Aber für die anderen war das nicht schlimm, denn sie wohnten alle im Viertel. Bald standen nur noch Luki, Maurice Raphael und ich unter dem Türvorbau. »Soll ich Sie im Auto nach Hause fahren?« hat Maurice Raphael angeboten. Wir rannten im Regen bis zum unteren Ende der Straße, wo sein Auto geparkt war, ein alter schwarzer Ford. Luki nahm neben ihm Platz und ich auf der Rückbank. »Wen soll ich zuerst absetzen?«, hat Maurice Raphael gefragt. Luki nannte ihm ihre Straße und erklärte noch, das sei jenseits des Friedhofs Montparnasse. »Dann wohnen sie ja im Limbus«, sagte er. »Und ich glaube, keiner von uns, weder sie noch ich, hat verstanden, was Limbus bedeutete.« Ich habe ihn gebeten, mich ein gutes Stück hinter der Einfriedung des Jardin du Luxembourg abzusetzen, an der Ecke Rue du Val de Grasse. Ich wollte nicht, dass er wusste, wo genau ich wohnte, aus Furcht, er könnte mir Fragen stellen. Ich habe Luki und Maurice Raphael die Hand gedrückt und mir gesagt, dass keiner von beiden meinen Vornamen kannte. Ich war ein sehr unauffälliger Gast im Condé und hielt mich immer ein wenig abseits, begnügte mich mit Zuhören. Und mehr brauchte ich nicht. Ich fühlte mich wohl unter ihnen. Le Condé war für mich ein Hort gegen alles, was ich auf mich zukommen sah, vom Grau in Grau des Lebens. Ein Teil meiner selbst, den besten, würde ich dort eines Tages zurücklassen müssen. »Sie tun gut daran, im Viertel ums Val de Grasse zu wohnen«, hatte Maurice Raphael zu mir gesagt. Er lächelte mich an, und dieses Lächeln schien Freundlichkeit auszudrücken und zugleich Ironie. »Bis bald«, hat Luki gesagt. Ich bin ausgestiegen und habe gewartet, bis das Auto hinter der Metrostation Port-Royal verschwand. Dann bin ich umgekehrt. In Wahrheit wohnte ich nicht im Viertel ums Val de Grasse, sondern ein bisschen weiter unten, im Haus Nummer 85 am Boulevard Saint-Michel, wo ich unmittelbar nach meiner Ankunft in Paris wie durch ein Wunder ein Zimmer gefunden hatte. Durchs Fenster sah ich die schwarze Fassade meiner Schule. In jener Nacht konnte ich meinen Blick nicht losreißen von dieser monumentalen Fassade und der großen steinernen Eingangstreppe. Was würden Sie denken, wenn Sie wüssten, dass ich fast jeden Tag über diese Treppe ging und an der Hochschule für Bergbau und Hüttenwesen studierte? Wussten Zacharia, La Hupa, Ali Sherif oder Don Carlos eigentlich, was die Bergakademie war? Ich musste mein Geheimnis wahren. Sonst würden sie sich vielleicht lustig machen oder mir misstrauen. Was bedeutete für Adamov, La Ronde oder Maurice Raphael die Bergakademie? Nichts wahrscheinlich. Sie würden mir raten, keinen Fuß mehr an diesen Ort zu setzen. Wenn ich viel Zeit im Condé verbrachte, dann wohl, weil ich hoffte, irgendwer möge mir einen solchen Rat geben. Ein für allemal. Luki und Maurice Raphael waren bestimmt schon auf der anderen Seite des Friedhofs Montparnasse angekommen, in jener Zone, die er Limbus nannte. Und ich? Ich stand im Dunkel am Fenster und starrte auf die schwarze Fassade. Sie hätte zum stillgelegten Bahnhof einer Provinzstadt gehören können. An den Mauern des Nachbargebäudes hatte ich Einschusslöcher entdeckt, als wäre hier jemand umgebracht worden. Leise wiederholte ich die vier Worte, die mir immer bizarrer vorkamen. École supérieure des mines.
Ich hatte Glück, dass der junge Mann im Condé mein Tischnachbar war und wir auf so ungezwungene Art ins Gespräch kamen. Ich war zum ersten Mal in diesem Lokal und hätte vom Alter her sein Vater sein können. Das Heft, in dem er Tag für Tag, Nacht für Nacht, seit 3 Jahren die Gäste des Condé verzeichnete, hat mir die Arbeit erleichtert. Es tut mir leid, dass ich ihm verheimlicht habe, aus welchem Grund ich Einsicht nehmen wollte in dieses Dokument, das er mir so freundlicherweise geliehen hat. Aber habe ich ihn belogen, als ich sagte, ich sei Kunstbuchverleger? Mir war schon klar, dass er mir glaubte. Das ist eben der Vorteil, 20 Jahre älter zu sein als die anderen. Sie wissen nichts über deine Vergangenheit. Und selbst wenn sie dir ein paar zerstreute Fragen stellen über dein bisheriges Leben, kannst du alles erfinden. Ein neues Leben. Sie werden nichts überprüfen. Und während du erzählst von diesem ausgedachten Leben, weht ein Schwall frischer Luft durch einen engen Raum, wo du seit langem zu ersticken drohtest. Ein Fenster geht plötzlich auf. Die Läden klappern im Seewind. Die Zukunft liegt wieder vor dir. Kunstbuchverleger, das ist mir so eingefallen, ohne langes Überlegen. Hätte mich jemand vor über 20 Jahren gefragt, was ich werden wollte, ich hätte gestammelt, Kunstbuchverleger. Na gut, heute habe ich's gesagt. Nichts hat sich verändert. All die Jahre sind weggewischt. Bloß, dass ich nicht vollkommen reinen Tisch gemacht habe mit der Vergangenheit. Ein paar Zeugen sind noch da. Ein paar Überlebende von all jenen, die unsere Zeitgenossen waren. Eines Abends im Montana habe ich Dr. Vallard nach seinem Geburtsdatum gefragt. Wir sind im selben Jahr geboren. Ich habe ihn daran erinnert, dass wir uns vor langer Zeit in derselben Bar getroffen hatten, als das Viertel noch in vollem Glanz erstrahlte. Und übrigens hätte ich das Gefühl, ihm schon viel früher begegnet zu sein, in anderen Vierteln von Paris, am rechten Seineufer. Ich war mir sogar sicher. Vallard bestellte in schroffem Ton ein Viertel Vitel und fiel mir ins Wort, bevor ich unangenehme Erinnerungen hätte wachrufen können. Ich habe geschwiegen. Unser Leben hängt immer wieder am seidenen Faden eines Schweigens. Wir wissen genau übereinander Bescheid, also versuchen wir, uns aus dem Weg zu gehen. Am besten ist es natürlich, wenn man sich endgültig aus den Augen verliert. Merkwürdiger Zufall. Ich bin wieder auf Vallard gestoßen, als ich an jenem Tag zum ersten Mal die Schwelle des Condé überschritten habe. Er saß an einem Tisch ganz hinten mit zwei oder drei jungen Leuten. Er hat mir einen bangen Blick zugeworfen, wie ein Bon Vivant beim Auftritt eines Gespensts. Ich habe ihm zugelächelt, ihm die Hand gedrückt ohne ein Wort. Ich spürte, die kleinste Bemerkung meinerseits wäre ihm peinlich vor seinen neuen Freunden. Er wirkte erleichtert über mein Schweigen und meine Zurückhaltung, als ich mich auf die Moleskinbank setzte am anderen Ende des Raums. Von hier konnte ich ihn beobachten, ohne dass er meinen Blick auffing. Er redete leise mit ihnen, vornübergebeugt. Hatte er Angst, ich könnte seine Äußerungen hören? Um mir die Zeit zu vertreiben, ersann ich all die Sätze, die ich in gespielt mondänem Ton hätte sagen können und die ihm Schweißperlen auf die Stirn getrieben hätten. »Sind Sie immer noch Arzt?« Und nach einer kleinen Pause, sagen Sie, praktizieren Sie weiterhin am Quai Louis Blériot? Oder haben Sie noch Ihre Praxis in der Rue de Moscou? Und der Aufenthalt in Fresnes vor so langer Zeit, ich hoffe, der hatte keine allzu schwerwiegenden Folgen. Fast hätte ich laut herausgelacht, ganz allein da in meiner Ecke. Man wird nicht älter. Mit den Jahren, die vergehen, kommen einem viele Menschen und Dinge am Ende so komisch vor und so lächerlich, dass man sie mit den Augen eines Kindes betrachtet. Bei diesem ersten Besuch habe ich lange im Condé gewartet. Sie ist nicht gekommen. Ich musste Geduld haben. Ein andermal würde es klappen. Ich habe die Gäste beobachtet. Die meisten waren nicht älter als 25. Und ein Romancier des 19. Jahrhunderts hätte bei ihnen wohl von studentischer Bohème gesprochen. Aber meiner Meinung nach waren nur ganz wenige an der Sorbonne eingeschrieben oder an der École des Mines. Ich muss gestehen, während ich sie aus der Nähe beobachtete, machte ich mir Sorgen um ihre Zukunft. Zwei Männer betraten kurz hintereinander das Lokal. Adamow und dieser Brünette mit dem geschmeidigen Gang, der ein paar Bücher veröffentlicht hat, unter dem Namen Maurice Raphael. Ich kannte Adamow vom Sehen. Früher einmal war er fast jeden Tag im Old Navy. Und seinen Blick vergaß man nicht so leicht. Ich glaube, ich hatte ihm geholfen, seine Papiere in Ordnung zu bringen, damals, als ich noch Leute kannte beim Geheimdienst. Und Maurice Raphael, der war ebenfalls Stammgast in den Bars jenes Viertels. Es hieß, er hätte Probleme gehabt nach dem Krieg, unter einem anderen Namen. Damals arbeitete ich für Blément. Sie gingen alle beide an den Tresen. Maurice Raphael blieb stehen, sehr gerade, und Adamow kletterte mit schmerzverzerrtem Gesicht auf einen Hocker. Er hatte meine Anwesenheit nicht bemerkt. Außerdem, würde mein Gesicht ihm noch irgendetwas sagen? Drei junge Leute, darunter ein blondes Mädchen, das einen abgeschabten Regenmantel trug, und Stirnfransen, kamen zu ihnen an den Tresen. Maurice Raphael hielt ihnen ein Päckchen Zigaretten hin und betrachtete sie mit amüsiertem Lächeln. Adamow hingegen zeigte sich weniger umgänglich. Aus seinem durchdringenden Blick hätte man schließen können, dass sie ihm irgendwie Angst machten. Ich hatte zwei Automatenbilder von dieser Jacqueline Delanque in der Tasche. Damals, als ich noch für Blément arbeitete, hatte sie ihn immer erstaunt, mit welcher Leichtigkeit ich ganz gleich wen identifizierte. Es reichte, dass mir ein Gesicht ein einziges Mal begegnet war, und schon blieb es eingeprägt in mein Gedächtnis. Und Blément foppte mich mit dieser Begabung, einen Menschen sofort von Weitem wiederzuerkennen, selbst im Halbprofil oder von hinten. Ich war also kein bisschen beunruhigt. Sobald sie das Condé betreten würde, wüsste ich, das ist sie. Dr. Wallah hat sich zum Tresen umgewandt und unsere Blicke kreuzten einander. Er hat mir freundlich zugewinkt. Plötzlich bekam ich Lust, an seinen Tisch zu gehen und zu sagen, ich hätte ihm eine vertrauliche Frage zu stellen. Ich hätte ihn beiseite gezogen und ihm die Automatenbilder gezeigt. Kennen Sie die? Wirklich. Es hätte mir sehr genützt, von einem der Gäste des Condé etwas mehr über dieses Mädchen zu erfahren. Als ich die Adresse ihres Hotels herausbekommen hatte, war ich sofort hingegangen. Ich hatte mich für die flaue Nachmittagszeit entschieden. Mit ziemlicher Sicherheit war sie da nicht im Haus. Zumindest hoffte ich es. Auf diese Weise könnte ich an der Rezeption ein paar Fragen über sie stellen. Es war ein sonniger Herbsttag und ich hatte beschlossen, mich zu Fuß auf den Weg zu machen. Ich war an den Quais losmarschiert und wollte langsam ins Landesinnere vordringen. Auf der Rue de Cherche Midi blendete mich die Sonne. Ich ging in den Chien qui fume und bestellte mir einen Cognac. Ich war unruhig. Hinter der Glasfront sitzend beobachtete ich die Avenue du Maine. Ich müsste nur auf die linke Straßenseite wechseln und schon wäre ich am Ziel. Kein Anlass zur Unruhe. Je länger ich der Avenue folgte, desto gelassener wurde ich. Ich war mir fast sicher, dass sie nicht im Haus sein würde. Und außerdem wollte ich diesmal noch nicht ins Hotel gehen und Fragen stellen. Ich würde mich draußen herumtreiben, wie bei verdeckten Ermittlungen. Ich hatte alle Zeit der Welt. Ich wurde ja dafür bezahlt. Als ich in die Rue Sels kam, beschloss ich, mir Gewissheit zu verschaffen. Eine ruhige, graue Straße, die mich nicht an ein Dorf erinnerte oder eine Banlieue, sondern an jene geheimnisvollen Zonen, die man Hinterland nennt. Ich bin schnurstracks auf die Hotelrezeption zugesteuert. Niemand. Ich habe etwa 10 Minuten gewartet, in der Hoffnung, sie werde nicht plötzlich erscheinen. Eine Tür ging auf, eine Frau mit kurzem brünetten Haar, ganz in Schwarz, trat hinter das Rezeptionspult. Ich sagte mit liebenswürdiger Stimme, ich komme wegen Jacqueline Delanque. Ich dachte, sie habe sich bestimmt unter ihrem Mädchennamen hier eingetragen. Sie lächelte und nahm einen Umschlag aus einem der Postfächer hinter ihr. »Sind Sie Monsieur Roland?« »Wer war dieser Mensch?« Auf gut Glück nickte ich kurz. Sie reichte mir den Umschlag, auf dem in blauer Tinte geschrieben stand, »Für Roland.« Der Umschlag war nicht zugeklebt. Auf einem großen Blatt Papier las ich, »Roland, bitte komm ab 5 Uhr ins Condé oder ruf an unter Auteuil 1528 und hinterlass mir eine Nachricht.« Unterschrieben war mit Luki, die Koseform von Jacqueline. Ich faltete das Blatt wieder zusammen, steckte es in den Umschlag und reichte ihn der Brünetten. »Entschuldigen Sie, da muss eine Verwechslung vorliegen. Das ist nicht für mich.« Sie hat nicht einmal mit der Wimper gezuckt und den Brief gleichgültig zurück ins Postfach gelegt. »Wohnt Jacqueline Delanque schon lange hier?« Sie zögerte kurz, dann antwortete sie in freundlichem Ton, »Seit ungefähr einem Monat.« »Allein?« »Ja.« Ich spürte, dass sie gleichgültig war und bereit, auf alle Fragen zu antworten. Aus ihrem Blick sprach großer Überdruss. »Ich danke Ihnen«, sagte ich. »Gern geschehen.« Ich wollte nicht länger bleiben. Dieser Roland konnte von einer Minute auf die andere hier erscheinen. Ich bin zurück zur Avenue du Maine und diese in umgekehrter Richtung hochgelaufen. Im Chien qui fume habe ich einen weiteren Cognac bestellt und dann im Adressbuch nach dem Condé gesucht. Es lag im Odeon-Viertel. 4 Uhr nachmittags. Ich hatte noch ein bisschen Zeit. Also habe ich Auteuil 1528 angerufen. Eine schroffe Stimme, die sich anhörte wie eine automatische Zeitansage. »Autowerkstatt Lafontaine, was kann ich für Sie tun?« »Ich habe nach Jacqueline Delanque gefragt. Die ist momentan nicht hier. Wollen Sie eine Nachricht hinterlassen?« Ich war versucht aufzulegen, zwang mich aber zu der Antwort, »Nein, keine Nachricht, danke.« Vor allen Dingen mit größtmöglicher Genauigkeit die Routen bestimmen, auf denen die Leute sich bewegen, um sie besser zu verstehen. Leise sagte ich vor mich hin, Hotel in der Rue Sels, Autowerkstatt La Fontaine, Café Condé, Luki. Und dann noch jener Teil von Neuilly zwischen Bois de Boulogne und Seine, wo der Typ mich hinbestellt hatte, um mir von seiner Frau zu erzählen, der besagten Jacqueline Chouraud, geborene Delanque. Ich habe vergessen, wer ihm den Rat gegeben hatte, sich an mich zu wenden. Egal. Ich hatte eine halbe Stunde vor der verabredeten Zeit die Metro genommen. Direkte Verbindung. Ich war in Lissablon ausgestiegen und fast eine halbe Stunde lang durch die Gegend marschiert. Ich habe die Angewohnheit, das Gelände zu erkunden, ohne gleich zum Kern der Sache zu kommen. Früher einmal warf Blément mir das vor und meinte, ich würde meine Zeit vergeuden. Ins Wasser springen, pflegte er zu sagen, und nicht ums Schwimmbecken schleichen. Ich hielt das Gegenteil für richtig. Keine Hektik, sondern Passivität und Langsamkeit. So konnte man die Atmosphäre der Örtlichkeiten sachte auf sich einwirken lassen. Die Luft roch nach Herbst und nach Feldern. Ich schlenderte die Avenue am Jardin d'Acclimatation entlang, jedoch links, auf der Seite von Wald und Reitweg, und ich hätte gern nichts anderes gemacht als spazieren gehen. Dieser Jean-Pierre Chouraud hatte mich angerufen und mit tonloser Stimme einen Termin verabredet. Er hatte mir bloß zu verstehen gegeben, dass es um seine Frau ging. Während ich mich seinem Haus näherte, sah ich ihn neben dem Reitweg einhergehen, ganz so wie ich, vorbei an den Reitanlagen des Jardin d'Acclimatation. Wie alt war er? Seine Stimme hatte jugendlich geklungen, aber Stimmen sind trügerisch. In welches Ehedrama, in welche Hölle würde er mich hineinziehen? Ich fühlte mich immer mutloser werden und war nicht mehr sicher, ob ich zu diesem Termin gehen wollte. Ich stapfte durch den Bois in Richtung Mar St. James und zu dem kleinen See, wo sich im Winter die Eisläufer tummeln. Ich war der einzige Spaziergänger und hatte den Eindruck, fern von Paris zu sein, irgendwo in der Sologne. Wieder einmal gelang es mir, die Mutlosigkeit zu bezwingen. Eine unbestimmte professionelle Neugier ließ mich meinen Spaziergang quer durch den Wald abbrechen und zurückkehren an den Saum von Neuilly. Die Sologne, Neuilly. Ich malte mir lange verregnete Nachmittage aus für diese Chouraud in Neuilly. Und da unten in der Sologne hörte man Jagdhörner in der Abenddämmerung. Ritt seine Frau im Damensitz? Ich musste laut auflachen, weil mir eine Bemerkung von Blément einfiel. Sie, Kessler, Sie kommen zu schnell auf Touren. Sie hätten Romane schreiben sollen. Er wohnte ganz am anderen Ende, an der Porte de Madrid, in einem modernen Gebäude mit großer verglaster Eingangshalle. Er hatte mir gesagt, ich solle nach hinten gehen und mich links halten. Ich würde seinen Namen an der Tür sehen. Es ist eine Wohnung im Erdgeschoss. Mich hatte die Traurigkeit überrascht, mit der er das Wort Erdgeschoss aussprach. Danach langes Schweigen, als bereute er dieses Eingeständnis. »Und die genaue Adresse?« hatte ich gefragt. »Nummer 11, Avenue de Bretteville. Haben Sie richtig notiert? Nummer 11. Um 4 Uhr, passt Ihnen das?« Seine Stimme war fester geworden. Sie hatte fast schon einen mundänen Klang. Ein kleines goldenes Schild an der Tür, Jean-Pierre Chouraud. Darunter bemerkte ich ein Guckloch. Ich habe geläutet. Ich wartete. In dieser stillen, verlassenen Eingangshalle sagte ich mir, dass ich zu spät kam. Er hatte sich umgebracht. Ich schämte mich eines solchen Gedankens und von neuem der Wunsch, alles hinzuwerfen, diese Halle zu verlassen und meinen Spaziergang an der freien Luft fortzusetzen, in der Sologne. Ich habe wieder geläutet, 3-mal kurz hintereinander. Die Tür öffnete sich sofort, als hätte er dahinter gestanden und mich beobachtet, durch das Guckloch. Ein Brünetter um die 40, kurzgeschnittenes Haar, überdurchschnittlich groß. Er trug einen marineblauen Anzug und ein himmelblaues Hemd mit offenem Kragen. Wortlos führte er mich in einen Raum, der wohl als Wohnzimmer zu bezeichnen war. Er deutete auf ein Kanapee hinter einem niedrigen Tisch und wir setzten uns nebeneinander. Es fiel ihm schwer, etwas zu sagen. Um ihm über seine Befangenheit hinwegzuhelfen, habe ich so einfühlsam wie möglich gesagt, es geht also um Ihre Frau. Er versuchte, einen gleichgültigen Ton anzuschlagen, schenkte mir ein kaltes Lächeln. Ja, seine Frau war vor 2 Monaten verschwunden, nach einem banalen Streit. War ich der erste Mensch, mit dem er seit diesem Verschwinden sprach? Die Metalljalousie an einem der Panoramafenster war heruntergelassen und ich fragte mich, ob sich dieser Mann seit 2 Monaten in seiner Wohnung eingeschlossen hatte. Doch außer der Jalousie war keine Spur von Unordnung und Schlendrian in diesem Wohnzimmer. Nach einem Augenblick des Zögerns fand er zu einer gewissen Selbstsicherheit. »Ich möchte, dass sich diese Situation schnellstens aufklärt«, sagte er schließlich. Ich betrachtete ihn genauer. Sehr helle Augen unter schwarzen Brauen, hohe Wangenknochen, ein ebenmäßiges Profil. Und in seiner Haltung, in seinen Bewegungen eine sportliche Robustheit, die noch betont wurde durch sein kurzes Haar. Man hätte ihn sich gut auf einem Segelboot vorstellen können, mit nacktem Oberkörper, als einsamer Seemann. Und trotz so viel offensichtlicher Stärke und Verführungskraft hatte seine Frau ihn verlassen. Ich wollte wissen, ob er während all der Zeit versucht hatte, sie wiederzufinden. Nein. Sie hatte ihn 3-4 Mal angerufen und bekräftigt, dass sie nicht zurückkehren werde. Sie riet ihm eindringlich davon ab, mit ihr in Verbindung zu treten und gab keinerlei Erklärung. Ihre Stimme hatte sich verändert. Sie war nicht mehr derselbe Mensch. Eine sehr ruhige, sehr selbstsichere Stimme, die ihn verstörte. Er und seine Frau hatten einen Altersunterschied von etwa 15 Jahren. Sie war 22, er 36. Während er mir diese Dinge erzählte, spürte ich bei ihm eine gewisse Reserviertheit, ja sogar Kälte, die wahrscheinlich das Ergebnis dessen war, was man gute Erziehung nennt. Jetzt hätte ich bohrendere Fragen stellen müssen, aber ich wusste nicht mehr, ob es die Mühe lohnte. Was wollte er eigentlich? Dass seine Frau zurückkam? Oder suchte er nur zu begreifen, warum sie ihn verlassen hatte? Vielleicht genügte ihm das. Außer Kanapee und niedrigem Tisch kein anderes Möbelstück in diesem Wohnzimmer. Die Panoramafenster gingen auf die Avenue und nur ganz selten fuhren Autos vorbei, sodass die Erdgeschosslage nicht störte. Langsam wurde es dunkel. Er knipste eine Lampe mit 3 Fuß und rotem Schirm an, die neben dem Kanapee stand, zu meiner Rechten. Wegen des Lichts musste ich blinzeln, ein weißes Licht, das die Stille noch verstärkte. Ich glaube, er wartete auf meine Fragen. Er hatte die Beine übereinander geschlagen. Um Zeit zu gewinnen, zog ich aus der Innentasche des Jacketts mein Spiralheftchen und meinen Kugelschreiber und machte mir ein paar Notizen. Er, 36 Jahre, sie, 22. Neuilly, Erdgeschoss-Apartment, keine Möbel. Panoramafenster auf die Avenue de Bretteville, kein Verkehr, ein paar Zeitschriften auf dem niedrigen Tisch. Er wartete, ohne ein Wort zu sagen, als wäre ich ein Arzt, der ein Rezept ausstellt. Der Mädchenname ihrer Frau? Delanque, Jacqueline Delanque. Ich habe ihn nach Geburtsdatum und Ort dieser Jacqueline Delanque gefragt, auch nach ihrem Hochzeitsdatum. Hatte sie einen Führerschein, eine regelmäßige Arbeit? Nein. Hatte sie noch Familie? In Paris? In der Provinz? Ein Scheckheft? Während er mit trauriger Stimme antwortete, notierte ich all diese Einzelheiten, welche oft der einzige Beweis sind für die flüchtige Existenz eines Menschen auf Erden. Vorausgesetzt, man findet eines Tages das Spiralheftchen wieder, in das irgendwer sie hineingeschrieben hat, mit einer so winzigen, kaum leserlichen Handschrift wie der meinen.
Henning Nören und Thomas Saarbacher mit der 2. von 8 Folgen des Romans Im Café der verlorenen Jugend von Patrick Modiano in der Übersetzung von Elisabeth Edel. Das Buch ist 2012 im Hansa Verlag erschienen, eine Produktion von NDR Kultur 2014 in der Regie von Anna Hartwig, erschienen bei Hörbuch Hamburg. Diese Folge finden Sie bei uns im Internet und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Die Diskussion über die gescheiterte Wahl von 3 Verfassungsrichtern im Bundestag geht weiter. Jetzt hat sich die Kandidatin der SPD, die Staatsrechtlerin Brosius Gersdorf, persönlich zu dem Streit über ihre Person geäußert. Mehrere Mitglieder der Unionsfraktion hatten ihre Ernennung nicht mittragen wollen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Ulf Hilbert.
Sie sei weder ultralinks noch linksradikal, schreibt Brosius Gersdorf in einer Erklärung, aus der unter anderem das ZDF und der Deutschlandfunk zitieren. Solche Einstufungen seien diffamierend und realitätsfern. Die Professorin beklagt sich auch darüber, dass Teile der Medien ihre Standpunkte unzutreffend, unvollständig und intransparent dargestellt hätten. Die Behauptung, sie habe sich für eine Legalisierung und eine Straffreiheit des Schwangerschaftsabbruchs bis zur Geburt ausgesprochen, nannte Brosius Gersdorf verunglimpfend. Auch Unionsfraktionschef Spahn hat sich inzwischen in der Debatte zu Wort gemeldet. In einem Brief an